Also dann willkommen zurück, wobei das Willkommen zurück mehr für mich gilt. Ja, Sie haben, glaube ich, viel Übung jetzt gemacht, ne, in den letzten 4 Wochen, ne, oder? Der Sebastian war wahrscheinlich mal da und hat die Sachen mit dem Hock vorgestellt, Histogram of Gradients und mit der Radar-Applikation. Haben Sie noch ein bisschen was über ADAS, also Algorithmen fürs autonome Fahren, Advanced Driver Assistant Systems, kennengelernt, wobei die ADAS werden noch unterstützend, das ist noch nicht das voll autonome Fahren. Aber ja, ich hoffe, es war einigermaßen interessant, da mal so einen Einblick zu bekommen. Und tatsächlich habe ich jetzt doch nicht mehr so viel Applikation mit dabei. Der Plan ist jetzt so, ich habe nur mal geguckt, ich habe eigentlich gedacht, das hat Ihnen wahrscheinlich dann, haben Ihnen die Übungsleiter gesagt, dass wir dann einen Übungstermin auch mal hernehmen können für eine Vorlesung. Ich habe aber tatsächlich inhaltlich nur noch dieses eine Kapitel über die Vielteilchenmodelle. Und das würde ich heute machen. Und mal sehen, wie weit wir kommen. Vielleicht komme ich durch. Und dann machen wir auch, dann könnten wir heute auch gleich die Prüfungen zum Beispiel mal ausmachen. Wir machen das mündlich, ne? Und ja, biete halt immer 2 Termine an. Ein recht zeitnah, nach Möglichkeit noch im Juli oder in der ersten Woche im August. Und den anderen dann halt im September, Oktober, so kurz vor Beginn des nächsten Semesters dann. Gut, was wollte ich noch sagen? Ja, das wäre jetzt erstmal so Fragen zum Administrativen noch von Ihrer Seite. Weil der Jakob vorhin bei mir war, hat gemeint, wir müssen dringend das mit der Klausur machen. Also wir machen ja mündliche Prüfungen. Ne? Und so, ja, mal schauen, wer da alles noch am Ball ist. Dann, gut, da war ich jetzt nicht so da hinterher, weil ich nicht da war. Evaluationsergebnis müssen wir auch noch besprechen. Ich habe noch nicht reingeschaut. Wer hat ein schlechtes Gewissen? Nicht wegen dem Ergebnis, nur einer darf ein gutes Ergebnis. Ich habe noch nicht reingeschaut in die Bewertung, ich habe nur geguckt, wie viel abgegeben haben. Einer hat nur abgegeben, Mann, was ist denn da los, ey? Naja, wenn man jetzt selber mal die Leute peitscht, Grundlagenrechneragentur haben auch nur 29 abgegeben. Ja. Das ist, weil ich halt in 4 Wochen nicht da war und nicht immer die Peitsche geschwungen habe, gebt ab, gebt ab, gebt ab, gebt ab. Wobei in Kammer hat es geklappt, haben 13 Leute abgegeben von den 20. Okay, das können wir dann auch nächste Woche nochmal so. Ich bin niemandem böse, wenn er hier offen und ehrliches Wort spricht. Können wir auch weniger anonym direkt besprechen. Ach so, ja, und nächste Woche würde ich dann auch den Termin nochmal hernehmen, um eine Prüfungsvorbereitung zu machen. Was heißt Prüfungsvorbereitung? Halt ein paar Tipps zu geben, was so die Schwerpunkte der mündlichen Prüfung sind. Ich gehe mal schwer davon aus, dass von Ihnen noch nie außer dem Abitur vielleicht eine mündliche Prüfung hier an dieser Einrichtung der FAU gemacht hat. Ne? Alles halb so wild. Und ja, okay, dann legen wir heute mal los über ein Kapitel, was ich sehr interessant finde. Staune auch immer wieder. Sie wissen ja, ich habe einen C1 gehabt, ich bin ja nicht Rechnerarchitekt. Um es offen und ehrlich zu sagen, ich verstehe jetzt vom Anfang auch nicht alles zu 100%, die Mathematik, die Herleitung und so weiter klappen. Wir schauen uns das jetzt mal an. Da ist auch in diesem Buch ein Kapitel drin, wo es über Vielteilchenmodelle, Molekulardynamik geht. Und da ist ein bisschen auch was zur Geschichte drin von diesen Simulationsmodellen. Und am Ende kommt man dann bei diesem Wallet-Algorithmus raus und das ist der, den ich Ihnen dann auch erkläre. Die Dinge davor, da bin ich auch ein bisschen hier und da auf Interpretation angewiesen. Gut, das ist ja eigentlich ein tolles Buch an und für sich. Wieso an und für sich, sage ich, warum klingt es so einschränkend? Weil ich viel zu wenig davon nutze. Ein tolles Buch wäre jetzt eigentlich gerade für Sie, gerade in der CE2. Computer Simulation, Physics and Engineering beinhaltet verschiedene Kapitel. Im Jahr 2013 erschienen. Und da gibt es ein Kapitel 5. Und dieses Kapitel 5 beinhaltet das Thema Molekulardynamik. Ne? So. Und da habe ich alle Weisheiten jetzt rausgezogen und dieses Kapitel 5 und so weiter und so fort. Ah ja, da sind dann nochmal Integrationstechniken drin in diesem Kapitel 5, aber die haben wir ja schon gemacht. Ne? Also wie man solche Differentialgleichungen für wenige Differentialgleichungen numerisch behandeln kann. Und ja, schauen Sie sich das doch mal an. Ist ja auch vielleicht eine ganz gute Wiederholung. Kommen Sie gleich mal schriftlich diese ganzen Verfahren, Euler- und Runge-Kutta-Verfahren zur Integration, die wir kennengelernt haben, dann noch im, wann ging es los? April, Mai. Okay, ja, genau. Schauen Sie sich das an. Und zwar, wie schauen Sie sich das an? Indem Sie sich natürlich in Stud-On neben meinen Folien auch dieses Kapitel 5 hier runterladen können. Da ist alles drin. Okay, gut. Dann gehen wir mal los. Also, was ist Simulation? Also in dem Buch genau, da sind auch noch andere Beispiele drin, deswegen dachte ich, das wäre nicht ganz gut. Aber jetzt halte ich die Vorlesung zum zweiten Mal, deswegen, das wäre ganz gut für CE2. Da sind noch andere Anwendungsbeispiele drin. Nächstes Jahr ziehe ich mal nochmal anders mit raus. Das kriege ich dann zeitlich schön. Aber dieses Jahr bleibt es jetzt mal bei dieser Molekulardynamik. Ja, also wir werden uns dann, Molekulardynamik beinhaltet verschiedenste Dinge. Wir werden uns in der Vorlesung hier ein einfaches, Betonung liegt auf einfaches, ja, Beispiel aus der Astrophysik anschauen. Das heißt, wie kann man die Bewegung von Planeten, die durch Gravitation untereinander Kräfte aufeinander ausüben, wie kann man das berechnen? Ja, das werden wir uns mal anschauen. Generell ist die Molekulardynamik eine gitterlose Simulationstechnik am Rechner. Das heißt also gitterlos in C1, wenn Sie sich noch erinnern, da hat man diese Ausbreitung, ne, in einem Stab gemacht, diese eindimensionale. Gitterlos heißt eben, oder was heißt eine nicht gitterlose, eine mit einem Gitter behaftete Simulationstechnik. Ja, da habe ich also den Problemraum, überziehe ich gedanklich mit einem Gitterpunkte-Raster und ich rechne immer jeweils an den einzelnen Punkten Zustände aus. Zustände an einzelnen Gitterpunkten ausrechnen. Na, das könnte jetzt zum Beispiel die Temperatur sein. Na, und wir es gemacht haben in C1 mit Lösung der Laplace-Gleichung. Ne? Und gitterlos heißt eben, na, ganz klar, da gibt es eben nicht so ein Gitter, sondern die können da irgendwo diese Partikel im freien im Raum stehen. Also Partikel habe ich also schon wieder Wort genannt. Genau. Wir berechnen über eine zeitliche Folge, also das haben wir auch, die Zeit wird sozusagen diskretisiert. Ne? Und wir berechnen eine Menge von miteinander agierenden Partikeln. Das können sein Atome, das können sein Moleküle. Oder auch größere Materialkomponenten, zum Beispiel vollständige Planten. Meine Herren, irgendwann kriege ich schon noch die ganzen Rechtschreibfehler da raus. Keine Bange. Also Planten sind natürlich Planeten. Genau, ne? Und einer entsprechenden Theorie folgend, wenn die bestimmt. Und zwar, diese Theorie folgend ist die Integration der Bewegungsgleichungen. Und schauen wir uns aber erst einmal ein Beispiel an, was vor vielen Jahren mein Ex-Doktorand, der leider nie die Doktorarbeit abgeschlossen hat, Herr Gott, wir gucken jetzt da nicht rüber. Das Leben ist beschissen. Hätte ich mir so gut vorgestellt, dass das jetzt da geht. Guck mal da drüber, das ist ein Skandal. So, neuer Versuch, das Ding weg, ich fasse es nicht. Macht nichts. Ja, das. Bleib wieder da. Ich weiß nicht, wie ich das anders lösen soll. So. Okay. Genau. So, das zum Beispiel, das ist jetzt auch wieder abgeschnitten. Ah, jetzt ist da.
Okay.
Das ist zum Beispiel so etwas, ja, da haben wir, verstehen Sie, da haben Sie also verschiedene Kugeln. All diese Kugeln könnten jetzt zum Beispiel Atome sein. Ja, und die haben eine gewisse Masse und dann stoßen die da auseinander. Immer wenn da so ein blauer Rechteck da erscheint, heißt es, da gab es einen Zusammenstoß. Ne? Und das Ganze ist dann hier noch in so einem Raum abgeschnitten, noch visualisiert mit Schattenwurf. Das hat er also mit Visit visualisiert. Und ja, und dann sehen Sie also, wie sich das zeitlich ausbreitet. Und tatsächlich wird es so berechnet, für jeden einzelnen Zeitschritt wird eine statische Aufnahme gemacht. Und die ganzen statischen Aufnahmen, die werden dann hintereinander gelegt und dann wird ein Video produziert. Im Prinzip durch ein Rendering. Wobei es manchmal sein kann, dass dieses Rendering noch aufwendiger ist als die Berechnung der einzelnen statischen Zustände. Ne? Je nachdem, wie fein Sie dieses Delta-T da zum Beispiel wählen. Ne? Genau, und somit kann man sich dann später, könnte jetzt dann eben ein Materialwissenschaftler oder wer auch immer, kann sich das dann mal angucken und dann vielleicht irgendwelche Erkenntnisse aus diesem Computerexperiment ableiten. Also ich könnte es gar nicht ableiten, ne? Aber ja, außer dass es da halt immer wieder mal kracht, sozusagen, dass es kollidiert. Okay, gut, ja, ich glaube, damit haben Sie einen Eindruck gewonnen, wie sowas aussieht. Okay, jetzt zurück zu den Folien. Gut, genau. Und zwar, wir integrieren dazu die Bewegungsgleichungen, die uns der Isaac Newton an die Hand gegeben hat, und die kennen Sie alle aus dem Physikunterricht. Die Kraft eines Partikels I, ja, ist das Produkt aus der Masse des Partikels I mal dessen Beschleunigung, und das ist ein Vektor, und die Kraft ist demzufolge auch ein Vektor. Das heißt, wir rechnen eben in einem dreidimensionalen Raum zum Beispiel. Ne? Dann gibt es also eine Ausbreitung in x, y und Z-Richtung. Und ja, das leiten wir jetzt dann nochmal hier ab. Die Geschwindigkeit, die Beschleunigung, das wissen Sie, ist die Ableitung der Geschwindigkeit nach der Zeit. Und die Geschwindigkeit ist die Ableitung des Orts nach der Zeit. Also welche Raumveränderung gibt es über die Zeit. Und ja, und dann kommt dann letztendlich diese Gleichung raus. Also Mi entspricht der Masse des Partikels, Ai seiner Beschleunigung und Fi der auf ihn einwirkenden Kraft. Ja. Das ist also die Kraft, die auf diesen Partikel wirkt und den dann irgendwie einen Impuls versetzt und daraufhin geht er in Bewegung. Und dann können Sie das ausrechnen, wie der sich jetzt im Raum ausbreitet. Und es geht eben nicht über ein Gitterraster, sondern dieses Ri kann im Rahmen der Genauigkeit irgendwelche beliebigen Koordinaten annehmen. In x, y und z. Okay, die Molekulardynamik ist eine deterministische Technik. Das heißt also, da kommen nicht irgendwelche Wahrscheinlichkeiten zum Zug, statistische Verfahren, wo man bestimmt, in welche Richtung könnte es denn gehen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Nein, sondern das ist festgelegt. Ne? Das heißt, wenn Sie das x-mal berechnen, dann kommt auch x-mal genau das Gleiche raus, wenn Sie eine gleiche Stadtbedingung haben. Gut, also wir gehen deterministisch in dem Sinne, wir gehen davon aus, dass alle Partikelpositionen, also die RIs hier und die Impulse, der Impuls, der durch die Kraft da dann entsteht, zu allen Zeitpunkten während der Simulation bekannt sind. Ja. Und es wird ferner eine unendliche Geschwindigkeit der Kraftausbreitung angenommen. Ja. Das heißt also, ein Partikel, die ziehen sich ja gegenseitig an aufgrund der Gravitation. Ja. Und diese Kräfte, die da aufeinander wirken, die geschehen sozusagen zeitlos, sofort. Das wird nicht berücksichtigt. Das geht einfach durch die Berechnung, durch die Einteilung in ein diskretisiertes Zeitraster Delta T mit rein, wo letztendlich dann diese Ableitungen dann eine Rolle spielen. So, das könnte man also grafisch, das heißt in diesem Buchkapitel drin, so wie folgt darstellen. Da ist jetzt Phi. Phi repräsentiert da irgendwie die Interaktionen. Und diese Interaktionen, die hängen dann eben ab von dem Ort erstmal, wo sich dieses Partikel, dieses Teilchen befindet. Und die Veränderung der Interaktion wird abgeleitet, er wird bestimmt durch die Ableitung, durch die Veränderung, durch den Gradienten des Partikels im Raum. Das ist dieser Operator hier. Und das ist also letztendlich dann MI mal AI, also die Masse des Partikels, mal dessen Beschleunigung. Genau, und wir starten also mit einer Initialkonfiguration, das heißt dieses Strich 0, wo sich das Partikelchen befindet, die ganzen Partikel, und welchen Impuls darauf ausgeübt wird. Und dann rechnen wir fleißig durch Lösung dieser Gleichungen, das wird dann noch ein bisschen komplizierter, jeweils immer die Folgekonfigurationen aus. Das ist erstmal so die Idee, die da dahinter steckt. Tja, was ist das Ziel der Simulation? Unter anderem das Verhalten auf einer Makroebene zu bestimmen. Das heißt, Rückschlüsse von dem Verhalten der einzelnen kleinen Teilchen auf das Gesamtverhalten des Systems rückzuschließen. Ein ganz einfaches Beispiel für den Magnetismus zum Beispiel ist das Ising-Modell, wir haben es von dem schon mal gehört. Ne? Da bestimmt man von jedem einzelnen Elektron dessen Spin. Der Spin, der kann eben in eine von zwei Richtungen einen Zustand haben, je nachdem ist dieses Partikelchen da, übt dieses Elektron dann eine magnetische Kraft aus, und das rechnen Sie dann für alle Partikel, also Elektronen, aus. Und wenn Sie das Gesamtverhalten wissen wollen, integrieren Sie das über alle Partikel auf. Und dann kriegen Sie das gesamte magnetische Verhalten des Makroelementes, des gesamten Körpers, der aus einzelnen Elektronen besteht. Das ist die Idee. Das heißt, das Messen einer physikalischen Einheit ist vergleichsweise einfach, zum Beispiel über den arithmetischen Durchschnitt der verschiedenen angenommenen Werte während eines molekulardynamischen Simulationslaufes. Das habe ich jetzt so 1:1 aus dem Englischen, aus dem Artikel übersetzt. Also auf Deutsch, nochmal erklärt, wir simulieren das durch nach diesen Bewegungsgleichungen, indem wir halt diese Gleichungen da diskretisiert lösen. Und dann hat jedes einzelne Partikel einen bestimmten Wert, und dann bilden wir für jeden Zeitstempel sozusagen den arithmetischen Durchschnitt. Und damit können wir dann die physikalische Einheit, was immer das jetzt ist, das könnte eben zum Beispiel das magnetische Verhalten, die magnetischen Kräfte sein von so einem Metall oder was auch immer. Wie zum Beispiel beim Ising-Modell. Okay, das Ganze ist im Detail durchaus eine komplexe Thematik, und deswegen, damit wir das Ganze auf dem Rechner auch vernünftig handhaben können, werden da bestimmte Vereinfachungen getroffen. Bei diesen Vereinfachungen ist natürlich so, Vereinfachungen heißt, ja, ich kann es einfacher rechnen, das ist schön, aber es wird auf der anderen Seite wohl auch irgendwie ungenauer, und wie kann man mit diesen Ungenauigkeiten leben? Ja, bei der Betrachtung eines Systems von miteinander agierenden aus Kern und Elektronen, also Atomkern und Elektronen, bestehenden Atomen. Das kann man prinzipiell, ist nicht so, dass die Physik nicht wüsste, wie sich das genau verhält. Das Verhalten kann man eigentlich durch das Lösen der Schrödinger-Gleichung bestimmen, durch einen geeigneten Hamilton-Operator. So, alles klar. So, hoffen wir mal, dass das jetzt hier funktioniert. Ehrlich gesagt, sind wir denn zu Hause? Gucken wir mal da unten. Ich bin mal so frei und ruf Wikipedia auch. Ja. Das ist die Schrödinger-Gleichung. Ja, die kann man da aus diesem Ausgangssystem da bestimmen. Okay, gehen wir dahin. Okay, das ist also die Schrödinger-Gleichung. Da wird komplex gerechnet. Dieses H' da ist die reduzierte Planck'sche Konstante. Das sind die partiellen Ableitungen. Und zwar nach der Zeit. Und H ist der Hamilton-Operator. Der Hamilton-Operator, was ist jetzt das? Das ist jetzt zum Beispiel, das wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel alle magnetischen Zustände von den einzelnen Teilchen aufintegriere in einer Summenformel. Ne? Das wäre zum Beispiel der Hamilton-Operator. Der Hamilton-Operator allgemein steht hier auch irgendwo. Das ist die Hamilton-Funktion. Wieder aus der Hamilton-Funktion des betrachteten Problems. Okay, jetzt habe ich kein Netz, egal. Hamilton-Operator arbeitet in einem sogenannten Hilbert-Raum. Das ist jetzt ein Hilbert-Raum, das ist einfach ein Vektorraum. Also Sie haben einen Raum von Vektoren und der als Körper, im mathematischen Sinne als Körper aufzufassen ist. Das heißt, es gibt für ihn eine Addition, also es gibt also einen additiven Operator, es gibt einen multiplikativen Operator und es gibt ein neutrales Element hinsichtlich diesen beiden Operatoren. Ja, das sind die erst einmal in so einem Körper allgemein definiert, aber jetzt auf die Arithmetik bezogen, das was wir alles kennen, ist das dann eben Plus und Mal und hinsichtlich Plus ist dann eben die Null, das neutrale Element und in diesem Vektorraum ist es dann eben der Nullvektor. Und hinsichtlich der Multiplikation ist das 1 das neutrale Element und das wäre dann halt der Vektor, der Einheitsvektor. Okay. Tja, und da kann man jetzt mit so einem Hamilton-Operator kann man eben dann über den Raum die einzelnen Zustände aufaddieren, ja, und dann auf der Makroebene bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Energie oder was auch immer, bestimmen. Und das geht dann in diese Schrödinger-Gleichung damit ein. Ja, genau habe ich mich da ehrlich gesagt auch noch nicht damit befasst, aber ich glaube mal, was man da so liest. Und was man so liest, heißt, dass die analytische oder gar numerische Lösung der Schrödinger-Gleichung nur für eine bestimmte Anzahl einfacher Spezialfälle möglich ist. Und jetzt gebe ich Ihnen mal auf den folgenden 4, 5 Folien einen kurzen historischen Überblick, was da eben diese einfachen Spezialfälle in der Vergangenheit waren. Zum Beispiel 1927 die Born-Oppenheimer-Approximation, da haben wir Folgendes gemacht. Man hat den Kern und das Proton, also mit den Newtonschen Bewegungsgleichungen, die ich Ihnen am Anfang noch vorgestellt habe, behandelt. Und für das Elektron hat man die exaktere Behandlung mit der Schrödinger-Gleichung gemacht. Okay, eine weitere drastische Vereinfachung ist die Verwendung von sogenannten parametrierten analytischen Potentialen, die nur von der Position abhängen. Also zum Beispiel von der Energie des Atomkerns. Ja. Das ist dann die klassische Molekulardynamik. Jetzt fragt man sich, wie wird diese Potentialfunktion dann bestimmt? Zum Beispiel dadurch, dass man, Ergebnisse hat. Man hat mal, okay, lesen wir das mal einen Satz, einfetten an Ergebnissen, die durch Berechnungen der quantenmechanischen elektronischen Struktur für einige repräsentative Modellkonfigurationen erzielt wurden. Also ich interpretiere es so, es gibt bestimmte Modellkonfigurationen und die hat man genau gerechnet. Da hat man sich also den Aufwand gemacht, ja, ich weiß nicht, ob die das damals noch mit der Hand gerechnet haben, die armen Kerle, für die hat man das gerechnet, da hatte man die genauen Ergebnisse, das war einmal aufwendig. Und wenn ich jetzt eine andere Zustandsverteilung habe oder was, dann versuche ich durch Näherungsverfahren möglichst nah an diese repräsentativen Modellkonfigurationen ranzukommen, durch Anfitten. Anfitten heißt letztendlich, ich habe in einer Funktion bestimmte Parameter und diese Parameter, die passe ich so an, dass für bestimmte Inputs genau das rauskommt, was ich vorher genau gerechnet habe. Verstehen Sie? Ja. Das wird es anfitten und so verstehe ich das, so wenn die das da gemacht haben für ein paar Modellkonfigurationen, haben sie es genau gerechnet und dann sind in dieser Gleichung für diese Potenziale, Kräfte oder was auch immer, bestimmte Parameter drin und diese Parameter werden dann entsprechend angefittet. Für die Konfiguration, die jetzt tatsächlich gerechnet werden soll. Und die entspricht dann wahrscheinlich eben nicht diesen repräsentativen, genau, nicht zu 100%, einer dieser repräsentativen Modellkonfigurationen und an die muss ich dann halt rankommen. Oder ich mache ein Anfitten an experimentell gewonnene Daten. Also da wird ist nichts vorher analytisch schlimm und fürchterlich und aufwendig gerechnet worden, sondern ich habe tatsächlich ein physikalisches Experiment durchgeführt und habe dann dort Daten gewonnen. Und dann versuche ich dann halt meine Parameter dann später für die Analyse, für eine andere Konfiguration, möglichst genau an diese experimentell gewonnenen Daten anzugleichen. Oder sehr groben Approximationen, die uns erlauben, Systeme mit Milliarden von Atomen zu behandeln. Es gilt jedoch, die quantenmechanischen Effekte erfassen, geht nahezu verloren. letztes Jahr, als ich das hier vorgestellt habe, da war noch der Christian Vogel, ein Student bei Ihnen, der hat vorher Physik studiert, hat sich dann gleich gemeldet. Es gibt tatsächlich, der hat es wohl im Physikstudium irgendwann mal gehabt. Es gibt bloß wenige Partikel, wenn ich die jetzt mal, die es einem erlauben, rechentechnisch das auf quantenmechanischer Ebene zu bestimmen. Gut, also kommen wir mal zu dieser Geschichte der Molekulardynamik-Simulation. Der allererste Artikel über Molekulardynamik-Simulation wurde von Alder und Wainwright, wenn ich die auch nicht richtig ausspreche, im Jahr 1957 geschrieben. Und die hat vor allen Dingen die sogenannten Phasenübergänge interessiert in einem zweidimensionalen Sphärensystem. Okay, also ich nehme jetzt mal an, das ist eine Ebene, das ist sozusagen unsere Sphäre, da sind einzelne Partikel drin. Und Phasenübergänge heißt immer, dass beispielsweise, da steht ja auch fest in Flüssige, ne? Also ist das eine feste Region oder geht es aufgrund von Erhitzen oder sonst irgendwas in eine flüssige Region, einen flüssigen Zustand über und wie breitet sich das Ganze eben aus? Genau, man ging noch davon aus, dass in einem harten Sphärensystem tauschen sich die Partikel über sofortige Kollisionen aus, also eine zeitliche Strukturkomponente ist da nicht gegeben, und zwar entlang einer ballistischen Kurve. Und gerechnet wurde es damals noch auf dem UNIVAC-Rechner und einer IBM 704, war sicherlich recht mühsam. Gehen wir mal weiter, dann gab es hier einen Artikel, Dynamics of Radiation Damage von Gibson, Goland, Milgram and Wineyard. Vom Brookhaven National Laboratory, erschien 1960 und okay, die ging jetzt schon ein bisschen ein Stück weiter, machte eine atomistische Modellierung von Materialien, also auf Atomebene, wobei die Molekulardynamikmethode mit einem stetigen Potential angenommen wurde. Und zwar ist dann letztendlich, wurde es dann die Differentialgleichungen, die dann da zum Einsatz kamen, wurden mit so einer finiten Differenzenmethode gelöst. Ja, so wie wir das in CE1 kennengelernt haben. Ja, Strahlenschäden, also man wollte berechnen, welche Defekte, die durch Strahlenschäden verursacht sind, treten da auf, war natürlich ein wichtiges Thema in den 60er Jahren, in der Zeit des Kalten Kriegs. 500 Atome wurden auf einer IBM 704 gerechnet und brauchten ungefähr eine Minute für einen Zeitschritt, fragen Sie mich nicht, wie viele Zeitschritte, dass man da sicherlich einige hat man da rechnen müssen, um einen Eindruck von dem Verhalten der Gesamtstruktur zu bekommen. Okay, jetzt kommen wir langsam zu dem, was ich Ihnen dann vorstellen werde. 1967 kam dann dieser Luke Wallert auf den Plan und der führte den Algorithmus ein, um die Daten einer Molekulardynamik-Simulation effizient handhaben zu können. Also es geht jetzt hier dann mehr auch ums Rechentechnische. Wie kann man das dann handhaben in einem Rechner, dass man dann bei vernünftigen Simulationszeiten zu einem Ergebnis kommt. Gut, und er führte einen in der Informatik recht bekannten Datentyp ein, nämlich verknüpfte Listen, Linked Lists oder wie er es nannte, Neighbor Lists. Also das heißt, welches Partikel ist mit welchen verbunden, sodass ich nicht alle n Quadratpartikel da für jeden Punkt alle Nachbarn durchsuchen muss, sondern ich suche sozusagen in einer verketteten Liste gleich nach den Nachbarn. Und die Partikelchen, die weiter weg sind, die betrachte ich gar nicht, weil deren Einfluss ohnehin gering ist auf meinen Partikel, der gerade im Fokus steht. Okay, dann wurde auch so ein Zeitintegrationsschema eingeführt und das ist seitdem die Standardintegrationsmethode in molekulardynamischen Simulationen. Spätere Verfahren waren dann noch gekennzeichnet durch hierarchische Methoden wie die schnelle Fourier-Transformation oder Mehrebene-Methoden und die wurden dann in schnellen Lösern da eingesetzt. Also, so wie ich das verstehe, ist Mehrebene-Methoden, dass sie zum Beispiel über, Gitter haben wir ja eigentlich nicht, aber dass sie immer wieder mehrere Ebenen, die sie hierarchisch sozusagen verfeinern oder vergröbern, genauer dann rechnen, fangen zum Beispiel mit dem feinen Raster an und das fassen sie dann immer zu gröberen Strukturen zusammen. Das ist ähnlich, wie man das bei der schnellen Fourier-Transformation kennengelernt haben, ne? Wo wir auch immer erst einmal für die Transformation von zwei Elementen ausgehen und dann haben wir das immer vervielfältigt auf 4, 8 und so weiter. Ne? Okay, tja, eine weitere Klasse für Methoden zur Berechnung weitreichender Potenziale nutzt eine Taylor-Erweiterung dieser Potenzialfunktionen, um ungefähr da die Interaktion auszuwerten. Und dazu wurde dann eine Baumstruktur eingeführt, um ein effizientes Datenmanagement für die Berechnungen zu erlauben. Ja. Und das deckt sich dann mit dem hier, mit den parallelen Varianten dieses P3M genannten Algorithmus, nämlich die einzelnen Problemraum in verschiedene Domänen zu zerlegen. Ja. Und diese Domänen können dann auch wieder unterschiedlich groß sein. Dann kann man die eben entsprechend hierarchisch zusammenfassen und kriegt dann so eine Baumstruktur. Ja. Können Sie also beispielsweise, ich hätte hier jetzt da mal einen Problemraum, mal den einmal zweidimensional auf. Also das ist mal so ein Quadtree, der dann gleich immer 4 Nachfolger hat. Das wäre die Wurzel. Und jetzt könnte ich den dann nochmal unterteilen und so weiter. Und so gibt es dann eben über eine Baumstruktur, kann ich dann den ganzen Problemraum zerlegen und kann dann innerhalb dieser einzelnen Domänen parallel erstmal rechnen. Dann müssen die sich dann austauschen, weil es ja ähnlich wie wir das auch in CE1 da schon mal gemacht haben. Ja, so typische Applikationen, das ist jetzt auch aus diesem Buch da rausgenommen. Was man hier sieht, ist ein sogenannter Bulky Ball, haben wir vorher gehört. Ein Bulky Ball ist ist eine Struktur von Kohlenstoffatomen auf Nanoebene hier betrachtet. Und es gibt dann wohl hier eben so eine, also so ein kleines, wie das Rugby-Ei. Und man rechnet aus, wie das Ganze sich jetzt verhält, wenn das hier an eine Wand von anderen Atomen heranstößt. Hier wurde Folgendes gerechnet. Hier hat man eine DNA-Helix. Ja. Und die ist da hier sozusagen eingeklemmt, auch in so eine feste Molekülstruktur. Und wie noch beschrieben war, hat da eine Spannung angelegt, eine elektronische Spannung. Und dann beobachtet man, wie diese Helixstruktur, da unten ist die Spannung recht hoch, auf jeden Fall ist das Potenzial, elektrische Potenzial hier anders als da oben, wie diese Helixstruktur der DNA da kaputt geht. Da oben ist sie noch weitgehend erhalten. Hier sehen Sie, da löst sie sich schon langsam auf. Ne? Also solche Helixstrukturen, das sind ja also DNA-Verbindungen, die so ineinander gewickelt sind. Und das da hier, das ist eine das ist eine Galaxiesimulation von Planeten. Okay, die Aggregatzustände, die man hier dann betrachtet, sind sowohl fest, ja, dann ist es mehr oder weniger so eine virtuelle Gitterstruktur oder eben auch flüssig. Ja, dann können sich die da beliebig ausbreiten. Oder gasförmig. Gasförmig heißt also, dann sind die Abstände größer zwischen den einzelnen Partikeln. Es gibt eben keine Kollisionen. Und dann geht man erstmal davon aus, dass die entlang des Bewegungsvektors sich ausbreiten, die Moleküle. Okay. Ja, typische Applikationen für die Molekulardynamik heute sind also solche, ich habe jetzt mal die englischen und die deutschen Begriffe hingeschrieben, damit Sie die auch gleich sehen, wenn Sie in der Literatur das Englische lesen, damit Sie dann wissen, ja, das ist im Deutschen damit gemeint. Also Flüssigkeitsdynamik oder Strömungsmechanik. Ja, oder Flüssigkeitsdynamik oder Strömungsmechanik, wenn das Ganze sich hier eben ein Stück weit im freien Raum da ausbreiten kann. Oder eben die Solid-State-Physics, die Festkörperphysik. Ja, dann haben wir noch Soft-Matter-Physics und Biomakromoleküle, also Physik der weichen Materie. Und all das sind Dinge, wo die Molekulardynamik zum Einsatz kommt. Und wir schauen uns jetzt ein Beispiel an, was ich so halbwegs im Griff habe, weil es eben in diesem Buch, diesem Artikel da beschrieben ist, nämlich die Astrophysik dann später. Aber jetzt gehen wir erst einmal allgemein da voran, zeigen aber erstmal auf, was sind die Grenzen der Molekulardynamik. Zum Beispiel, das hat man generell auch als Problem, natürlich bei diesen Gitterverfahren, was mache ich an den Rändern? Ja. Und ich muss ja irgendwo, ich habe einen endlichen Raum, ich habe meinen Rechner ist endlich und folglich muss ich da irgendwelche endlichen Räume im Problembereich einführen und damit kriege ich ungewollt künstliche Grenzen. Zum Beispiel im Weltraum ist ja wohl irgendwie unendlich, was auch immer unendlich ist, aber es gibt da irgendwie nicht die Annahme, da ist irgendwo eine Wand. Im Weltall. Ne? Und da geht es immer weiter. Das ist die Frage, was ist da dahinter? Kann man da dahinter gucken? Nö, sondern das ist halt irgendwie unendlich ausgedehnt. Tja, und das jetzt zu vermeiden, solche ungewollten künstlichen Grenzen, kann man periodische Grenzbedingungen einführen. Das heißt also, auf der einen Seite führe eine Grenze ein, aber die muss ich einführen. Aber es ist trotzdem in dem Sinne unendlich, indem man sagt, wenn ich an die eine Kante stoße, dann mache ich bei der anderen wieder weiter. Also hier zum Beispiel. Das heißt, wenn ich jetzt da hier dran stoße mit einem Partikel, Lumps, und das soll sich da weiter ausbreiten, dann geht er halt hier nach drüben. Ja. Gut, dann habe ich noch den Cut-off von Wechselwirkungen von Teilchen mit großer Entfernung aufgrund der begrenzten Bildausdehnung, dann, wenn ich das Ganze darstelle in meinem Problemraum, soll der sogenannte Cut-off-Bereich nicht mehr als die halbe Größe der gesamten Problembox beinhalten, um zu vermeiden, dass, wenn ich den Cut-off-Bereich da irgendwie zu groß mache, dann sieht eventuell, da, wenn ich den von einer halben gewährleistet, angenommen, ich hätte den, würde den mehr als hier drei Viertel machen, dann würde der unter Umständen sich selber noch in seiner eigenen Nachbarschaft sehen. Okay. Tja, und die Simulationen arbeiten klassisch, also das heißt mit den Newtonschen Gleichungen. Genau, dann schauen wir uns jetzt mal diese drei Verfahren an, die da alle unterschiedliche Aufwände und auch Vorteile, Nachteile haben. Und zwar nach dem Algorithmus von Wallet, erstmal den ursprünglichen Wallet-Algorithmus, dann eine Verbesserung, den Wallet-Laubfrosch-Algorithmus. Und also Verbesserung heißt nicht prinzipieller Art, alle gehen von den gleichen Gleichungssystemen aus, sondern es ist dann mehr rechentechnisch, ne, dass dann die Verbesserung vom Laubfrosch-Algorithmus gegen den Wallet-Algorithmus ist, dass ich beim Wallet-Algorithmus unter Umständen Zahlen miteinander addieren muss, wo die eine recht groß ist und die andere recht klein. Und das führt dann eben zu Ungenauigkeiten. Und das vermeidet dieser Wallet-Laubfrosch-Algorithmus. Und dann gibt es diesen, da bin ich mir ehrlich nicht ganz sicher, ob ich das jetzt richtig übersetzt habe, im Englischen heißt der Valid Velocity Algorithm. Ich habe es jetzt mal so einen schnellen Valid Algorithmus genannt. Das ist bis heute der Standard, der eben auch nochmal eine Verbesserung gegenüber diesem Laubfrosch-Algorithmus da darstellt. Der Aufwand von allen drei Methoden ist von der Größenordnung ist quadratisch von meiner zeitlichen Diskretisierung abhängig. Und jetzt laden wir mal diese drei Verfahren auf den folgenden Folien auch her. Und nächste Woche sage ich Ihnen nochmal, also Sie müssen garantiert in der mündlichen Prüfung nicht genau diese Herleitung da machen, weil das kostet uns dann so viel Zeit, ne? Sonst habe ich auch gar Zeit mehr, was anderes noch zu überprüfen. Aber Sie sollten im Grundprinzip mal diese Bewegungsgleichungen kennen und dann vielleicht auch noch die anderen Gleichungen, nämlich hoppla, die da hier, ne? Das ist die da, wo ist denn 3 und die da hier 4a und 4b, dann bin ich schon glücklich. So, okay, die schauen wir uns jetzt mal an, wie wir da drauf kommen. Werde jetzt mal ein bisschen mehr so als Folienjockey arbeiten und nur, wenn es nicht anders geht, tatsächlich das nochmal an der Tafel herleiten. Ja, gut ist es natürlich auch, wenn Sie erstmal den grundlegenden Molekulardynamik-Algorithmus dann parat haben in der mündlichen Prüfung, also praktisch das da hier. Ne? Und also wir setzen Initialbedingungen für die Orte, an dem sich die einzelnen Partikel befinden, natürlich für deren Geschwindigkeit, wie breiten sie sich im Raum in den drei Richtungen aus und welche Kräfte wirken da auch. Also das sind jetzt alles Vektoren, auch wenn es jetzt hier erst einmal so nicht da steht. Aber das sind alles dann Felder mit drei Dimensionen. Genau, und das hier ist entscheidend. Also wir arbeiten hier mit so einer Wahlschleife über ein Zeitschrittverfahren. Wir fangen an. Time Step wird hier wohl auch erstmal, genau, ZT gleich Time Start und Time End gleich Time Start. Ja. Und T ist also Time Start und T wird immer um dieses Delta T erhöht. Ach, das ist also die Wahlschleife, hier fängt sie an und hier endet sie. Und wenn wir halt diesen Zeitbereich, den wir vorher definiert haben, durchlaufen haben, dann sind wir fertig mit der Simulation. Und diese Schleife hier von 1 bis N, über was geht die? Naja, die geht eben über alle Partikel, ne? Über alle N-Partikel, die ich habe. Und dann berechne ich erst einmal die Kräfte für jedes einzelne Partikel. Und dann integriere ich diese IOM, was ist die IOM? Das sind die Bewegungsgleichungen. Auf Englisch Equations of Motion. So, ja, und dann kann ich zum Beispiel mir so einen Schnappschuss irgendwie abspeichern, ja, so wie ich Ihnen jetzt am Anfang der Vorlesung gezeigt habe, dann, wie es da der Andreas Schiffer gemacht hat für diese Kollision von den einzelnen Partikeln. Und jeder Schnappschuss später wird dann in einem nachfolgenden Verfahren, in einem Rendering-Verfahren, mit einem Rendering-Verfahren zum Beispiel noch visualisiert, sodass ich mir das ganze Ergebnis dann in einem Video angucken kann. Gut, ja. Wie berechne ich jetzt da dieses Calculate Forces? Jetzt gehen wir mal in diese einzelnen drei Dinge da rein, ein vor allen Dingen die hier, in die zwei, und werden jetzt da im Detail angucken, wie diese Funktionen, weil die Funktionen sind noch gar nicht hier, sind einfach mehr so dargeschrieben in Worten, was da berechnet werden muss, also berechne die Kräfte. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie könnte ich jetzt die Kräfte berechnen? Naja, letztendlich hat also von jedem einzelnen Partikel geht eine Kraft aus und wirkt auf ein anderes Partikel. Also könnte ich mir ein Partikel jetzt erst einmal festhalten. Ein Partikel mit dem Index i aus den n und rechne aus, welche Kraft wirkt von diesem Partikel i auf all die anderen n-Partikel und jedes einzelne j von diesen anderen n-Partikeln. Also habe ich hier ein n-Quadrat Aufwand. Ne? Okay, ich könnte ja natürlich auch Symmetrien ausnutzen, indem er sagt, Fij, die Kraft von Fij, wenn man jetzt vektoriell berechnet, ist das gleiche wie Fji. Also die Kraft, die vom Partikel i auf den Partikel j auswirkt, ist die gleiche in der anderen Richtung, wie die Kraft, die vom Partikel J auf dem Partikel I ausgeht. Dann brauche ich nur IJ ausrechnen, ne? Und JI kriege ich sozusagen, indem ich einfach ein Minus davor schreibe. Also das heißt, da an der äußeren Schleife laufe ich nach wie vor laufe ich alle N-Partikel durch. Ja? Aber hier bei J fange ich dann mit dem I plus ersten Partikel an und berechne da die Kräfte. Nur wenn ich 0,1 berechnet habe, habe ich automatisch auch schon 1,0 berechnet. Okay, dann muss ich also nicht mehr da komplett n Quadrat durchlaufen. Ne? Und das Ganze hat natürlich einen Vorteil, dass da unten schaut, was jetzt hier zu sehen ist, schaut komplizierter aus, als es tatsächlich ist. Es ist nichts anderes als eine Darstellung, habe ich aus dem Artikel da halt entnommen, wie der Aufwand bei n Quadrat ist, bei n log n und bei n. Für die Komplexität, ne, jetzt gemessen in der Zeit, die ich da brauche, und das ist jeweils alles hier sowohl in X als auch in Y-Richtung logarithmisch aufgetragen. Und klar, was sieht man? Beim Aufwand von n Quadrat, ne, dann wird die Lücke hier immer größer. Am liebsten hätten wir n werden wir nicht ganz unbedingt erreichen, aber zumindest n log n. Gut, ja, bitte.
Das zweite Beispiel war das nicht auch, also auch von n Quadrat?
Das da hier?
Ja.
Ja, im Prinzip auch, wenn ich die Konstanten sozusagen vorneweg weglasse. Dann im Worst Case wäre es dann auch n Quadrat, aber ja, das wäre hier n und dann halt mal, ja, was ist es? N mal 1, n mal n minus 1 und dann ist es n mal n minus 2. Ja, es wäre also nicht, beim anderen Fall ist es jeweils n plus n plus n und hier wäre es n plus n minus 1 plus n minus 2. Genau, das wäre dann letztendlich der Gauss, ne, der da zuschlägt. Und dann ist das n mal n minus 1 halbe, ist natürlich, wenn ich die Konstante weglasse, dann auch wieder n Quadrat. Ne? Okay, also Sie haben schon recht, ne? Von der Groß-O-Notation ist es auch n Quadrat, aber dann in der praktischen Durchführung schlagen die Konstanten ja zu und in dem Fall habe ich dann nur noch den halben Aufwand. So, jetzt steigen wir also tatsächlich mal ein und gehen jetzt in diese Berechnung da rein, der Kräfte. Ne? Wir haben ja daher genau Calculate Forces. Okay. So, die Kraft zwischen zwei Teilchen I und J, FIJ, wie wird die bestimmt? Dadurch, aufgrund der Gravitation, ne, weisen diese beiden Massenteilchen oder Partikel, die eine eigene Masse haben, eine Anziehungskraft aufeinander aus. Und die wird berechnet mit MI, also die Massen der beiden Partikel, über, und das Ganze schwächt sich ab. Es kommt, wird also noch gewichtet mit dem Abstand, dividiert durch den, beziehungsweise erstmal die Koordinaten. Und das wird dann nochmal dividiert durch den Abstand, und zwar hoch 3. Okay, die Kraft, die von Teilchen I auswirkt, die kann ich dann eben darüber bestimmen. Fi ist gleich mi mal ai, also die Ausgangsgleichung, die ich Ihnen vorne gezeigt habe. Und mit den beiden Gleichungen werden wir jetzt erstmal arbeiten. So, jetzt haben wir hier die zweifache Ableitung der Raumkoordinaten nach der Zeit, ne? Also wie sich dieses Partikel da im Raum eben ausbreitet. Naja, das wollen wir jetzt numerisch lösen mit so einem, der Diskretisierung nach der Methode der finiten Differenzen. Ne? Das haben wir in C1 mal kurz kennengelernt. Das zeige ich Ihnen hier nochmal. Also zweifache Ableitung nach der Zeit. Was ist das? Na, das ist die einfache Ableitung nach der Zeit und dann lade ich nur mal nach der Zeit ab. Und wenn ich als erstes die Raumkoordinate nach der Zeit ableite, dann kann ich eben zwei benachbarte Punkte hernehmen, also wie halt die erste Ableitung definiert ist. Ne? Zum Zeitpunkt n plus 1 und zum Zeitpunkt n. Wie weit hat sich dieses Partikelchen i im Raum ausgebreitet? Okay, naja. Und jetzt ziehe ich das da in die Klammer mit rein. Also erstmal die Ableitung von dem da hier. Zum Zeitpunkt n plus 1 und dann zum Zeitpunkt n. Naja, und dann komme ich letztendlich, ja, das da hier abgeleitet ist, dann ri n zum Zeitpunkt n plus 1 minus n. Und hier gehe ich dann halt auch einen Schritt zurück. Also betrachte ich, wenn ich von n ausgehe, zum Zeitpunkt n ausgehe, den Zeitpunkt n und den davor. Und das ist n minus 1. Ja. Und dann löse ich das Ganze hier auf. Unten steht jetzt dann das Delta t, ziehe ich dann darunter in den Nenner. Dann kriege ich also Delta t Quadrat. Und letztendlich, was kommt raus? Also die RI zum Zeit, die Position zum Zeitschritt n plus 1 minus 2 mal der Position zum Zeitpunkt n plus die Position zum Zeitpunkt n minus 1. Und das ist das da hier. Das da hier kann ich diskretisiert so berechnen. Na schön, dann gehe ich doch damit dann in meine Gleichung rein zur Bestimmung der Kraft FIN. Das ist dann, also jetzt auch die Kraft hat wird diskretisiert über die Zeit. Das heißt also, welche Kraft geht von dem Partikel I zum Zeitpunkt n aus? Ist die Masse, die bleibt immer gleich von dem Partikel. Und dessen Beschleunigungsvektor. Und dessen Beschleunigungsvektor kann man zweimal ableiten. Dann kommt also das hier raus, DIRN zum Zeitpunkt n zweimal abgeleitet. Und das haben wir hier im Prinzip ausgerechnet. Dann setzen wir das hier ein. Okay, das ist also schon einmal eine Gleichung, die wir dann später lösen werden. So, da steht es nochmal da, FIN und dann nur noch rechts vom Gleichheitszeichen, damit ich damit gleich arbeiten kann. Wo kann man jetzt also die Kraft des Partikels I zum Zeitpunkt N berechnen? Was wir natürlich wissen wollen ist, wo bewegt sich denn dieses Teilchen hin? Also lösen wir das Ganze auf nach der neuen Position RI N plus 1 und das ergibt den ursprünglichen Wallet-Algorithmus. Also ich führe es jetzt nicht vor, das ist eigentlich nichts anderes als arithmetische Umformung. Ich denke, das sollten Sie alle kennen. Was muss ich machen? Ich muss erstmal links und rechts durch mi dividieren, dann kriege ich fin durch mi, dann multipliziere ich mit Delta t Quadrat, ne? Dann steht hier fin mal Delta t Quadrat durch mi und dann muss ich zu guter Letzt noch dieses minus 2 mal REN auf die andere Seite bringen mit Plus und das dann mit Minus. Und so habe ich das dann aufgelöst. Und so kann ich also die neue Position aus alten, bekannten Positionen bestimmen. Ja, zum Zeitpunkt N kenne ich alles, gehe ich davon aus. Und dann kann ich berechnen, was zum Zeitpunkt N plus 1 passiert. Okay, Problem ist etwas, man braucht zur Berechnung der Energie, das wäre jetzt zum Beispiel etwas, wo ich diesen Makrozustand über alle Teilchen berechne, ne? Dann brauche ich, wenn ich die kinetische Energie jetzt berechnen will, dann brauche ich auch die Geschwindigkeit VIN. Das heißt also, die reine Position nützt mir nichts. Ich muss also auch noch die Geschwindigkeit irgendwie berechnen. Und die wird nicht direkt berechnet, damit ich sie hier bei der Berechnung der kinetischen Energie mit m halbe mal v Quadrat einsetzen kann, sondern durch die sogenannte zentrale Differenzenmethode. Ja, was ist das? Na, betrachte ich, frage mich nicht warum, vielleicht aus Genauigkeitsgründen oder was auch immer, er nimmt den übernächsten Schritt und den vorvorherigen. Ja, und weil das zwei Zeitschritte sind, muss er durch zwei Delta T dividieren und auf die Art und Weise kriegt er die Geschwindigkeit raus. Ja, sagt sich halt, ich betrachte gleich ein Hops und noch ein Hops und kriege dadurch die Geschwindigkeit raus, und das ist dann vielleicht genauer, als wenn ich nur den einen Hop betrachten würde, also Rn plus 1 minus Ri Index n durch Delta T. Okay, dann hat er also die Geschwindigkeit. Ja, und jetzt kommen wir zu diesem Leapfrog-Algorithmus, diesem Laubfrosch, und der springt da nicht ganz so weit, sondern der springt sozusagen nur die halbe Strecke. Ja. Wenn man sagt n plus 1 halb aus dem vorherigen Zeitpunkt, berechnet zu den Zeiten tn plus 1 die Geschwindigkeit vin, indem er das hier jetzt ansetzt. Ja. Also haben wir dann letztendlich, was haben wir hier da? Das ist der ursprüngliche Wallet-Algorithmus. Und ja, jetzt geht er von den Geschwindigkeiten hier aus. Stimmt. Okay. Und das wäre hier eben die Geschwindigkeit bestimmt aus der Beschleunigung einmal mit Delta T multipliziert. Ne? Das ist Fi durch Mi wäre die Beschleunigung und das multipliziert mit Delta T ist dann die Geschwindigkeit. Okay, und dann bestimmt er daraus die Folgeposition. Also hier haben wir nochmal Folgeposition sehen. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass da hier ein Delta T Quadrat reinkommt und hier nicht. Und auf die Art und Weise, wenn Delta T recht klein ist, kann es eben passieren, dass ich eine sehr große Zahl mit einer sehr kleinen Zahl addiere. Und das vermeide ich mit diesem Leapfrog-Algorithmus. Okay. Und dieser Leapfrog-Algorithmus, davon weiß ich nicht genau warum, aber der macht es halt so, dass er nur die halbe Zeitbreite betrachtet. Okay, und kann dann damit dann die Folgeposition bestimmen. Jetzt kriegt er aber wieder ein Problem, nämlich, also das Verfahren vermeidet erstmal das Addieren unterschiedlich großer Zahlen. Jedoch werden Position und Geschwindigkeit zu verschiedenen Zeiten berechnet. Ne? Die Position wird immer zum Zeitpunkt n berechnet und die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt n plus 1 halbe, also sozusagen der Zwischenschritt zwischen zwei Positionsberechnungen. Und um das ich brauche ja VIN, haben wir gesagt, ne? Weil VIN brauche ich zur Berechnung der kinetischen Energie. Das wäre zum Beispiel der Makrozustand, den ich da bestimmen möchte. Ja, um das wieder auszugleichen, was macht er? Er nimmt einfach die zwei Zwischenschritte, addiert die und bildet hier sozusagen den Durchschnitt. Und dann sagt er, ja, der Durchschnitt ist dann eben genau die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt n, wenn ich n plus 1 halbe und n minus 1 halbe betrachte. Das heißt, ich muss also nochmal diese zusätzliche Berechnung da einführen, damit ich die Geschwindigkeiten synchron zu den Zeitschritten bekomme, wie ich auch die Positionen berechnet habe. Okay. Und so, und jetzt kommen wir zum Wallet-Velocity-Algorithmus, der ist nochmal ein bisschen beschleunigt. Weil hier muss ich ja erstmal diese Zwischengeschwindigkeiten berechnen und kann dann in einem nachfolgenden Schritt die Geschwindigkeit zu Vn berechnen. Also das ist sozusagen sequenzieller, es ist eine Abhängigkeit da. Und das wird auch nochmal in diesem Wallet-Velocity-Algorithmus auch nochmal verbessert, indem alle Einheiten zu gleichen Zeitpunkten berechnet werden. Okay. Und das führt dann zu den Gleichungen 4a und 4b. Und die leiten wir jetzt mal dann her. Also F4a wird hergeleitet aus 3. Also gestern bin ich das nochmal durchgegangen, aber Seite 20 aufgelöst nach Rin-1. Und also 3 hat man schon. Das war der R, den haben wir schon bestimmt. Wir haben gesagt, den übernächsten und den vorherigen. Steht nochmal hier da. Und dann stellt er hier jetzt um nach Rn-1 und das ist dann, gibt dann einfach das hier. Okay. Jetzt setze ich das, was ich hier errechnet habe, in 2 ein. Und angesetzt in 2 ist hier Seite 19. Genau. 2, das ist die Ausgangsgleichung. Die steht nochmal hier. Und so, jetzt wird es interessant. Haben wir jetzt gerade Glück gehabt. Ja, genau. Und jetzt setzt er dieses Rin-1 durch das, was da hier steht. Das baut er hier ein. Und dann ja, setzt er das Ri hoch n minus 1 auf die andere Seite, darüber, und wandert es dann mit 2 hin. Und dann wird nochmal durch 2 dividiert. Dadurch ergibt sich aus 2 mal Ri hoch n. Und das Vin mal 2, der Theta kürzt sich das 2 raus. Und hier wandert eben nochmal eine 2 unten in den Nenner. Okay, und das entspricht eben der Gleichung 4a. So, jetzt brauchen wir noch 4b, die wird wie folgt aus 4a und 3 abgeleitet. Und also ich habe das dann mal, weil im Buch sind die mir ein bisschen so sehr vom Himmel gefallen, diese Gleichungen. Und dann habe ich das mal selber nachgerechnet. Und habt ihr leider also ich komme auf jeden Fall auf was anderes. 4a umstellen nach VEN ergibt laut Buch das hier. Und daraus folgern die VEN und bleibt mit VEN. Also das da gibt VEN. Ne? Also wenn ich 4b jetzt hernehme, 4a und 3. 4b. Ne? Habe ich jetzt dann da. Hier schon 4a ist das hier, das Rin plus 1. Und dann gehe ich nochmal in 3. Und da hier, da setze ich das dann da hier eben ein. Das habe ich jetzt hier alles gemacht. Noch. Beziehungsweise hier, Rin plus 1, Rin plus 1 ist Delta T. Und plus das hier. Und wenn ich das da hier hernehme, dann ist das ja 3, ne, wo ich gesagt habe, das ist gleich der nächste Schritt und der vorherige durch das 2 Delta T. Dann ist das jetzt eben zweimal die Geschwindigkeit. Und die setze ich dann da hier noch ein. Und dann komme ich eben auf die Gleichung hier, die 4b entspricht. Und Anmerkung zur vorherigen Herleitung aus 4a, da habe ich es jetzt mal gemacht. Ne? Wenn ich das hier auflöse, ergibt es bei mir, Sie können gerne mal korrigieren, vielleicht finden Sie hier Lösung, aber meiner Meinung nach stimmt da was nicht ganz so, wie es im Buch drin steht. Ich dividiere hier jetzt durch Delta t, dann kriege ich hier die Geschwindigkeit und habe hier Delta T, okay, das ist klar. Genau, wenn ich das nach VIN auflöse, dann muss ich RIN bis 1 durch Delta T dividieren, oder? Und dann wandert das da hier nach Adam Riese mit Minus rüber, ne, oder? Im Buch steht hier doch das Ganze mit Plus. Ich weiß nicht warum, meiner Meinung nach ist da was falsch. Also das nur mal als Anmerkung hier. Weil im Buch steht es einfach so drin, ne? Wenn ich das auflöse und das hier, diese ganze Rechnung ist da drin nicht enthalten. Die habe ich dann aber per Hand mal gemacht, weil ich die Gleichungen einfach nachvollziehen wollte. Und habe sie mal umgetan und habe festgestellt, da ist irgendwas falsch. Also das gebe ich jetzt mal einfach so weiter. Aber wir schauen uns jetzt mal den Algorithmus an. Also entscheidend ist das Folgende, um das mal zusammenzufassen, sozusagen auch für die Prüfung. Sie nehmen den normalen Valid-Algorithmus her, ja, und der hat das Problem, dass er in einem Term diese Delta-T-Quadrat-Abhängigkeit hat. Dadurch kommt es also dadurch zustande, dass Sie eine große mit einer kleinen Zahl addieren müssen. Und das führt zu Ungenauigkeiten. Das verbessert der Leapfrog-Algorithmus, indem er sozusagen die Zwischenschritte einführt. Da haben Sie dann noch eine Delta-T-Abhängigkeit. Allerdings haben Sie dann das Problem, dass Sie dann durch diesen Zwischenschritt auch die Geschwindigkeiten zu diesen Zwischenschritten bekommen. Sie brauchen die aber für die ganzen Schritte, ja, um die Energie berechnen zu können. Und das müssen Sie beim Leapfrog-Algorithmus nacheinander machen. Und dieser Schnelle vermeidet es, indem er das gleichzeitig berechnet. Das ist die Idee, die dahinter steckt, hinter diesen drei Verfahren. Jetzt mal unabhängig davon, dass ich eine Diskrepanz zwischen dem, was im Buch drin steht bei den Formeln, und der Auflösung, wie ich sie per Hand nochmal nachvollzogen habe. Die Idee bleibt die gleiche, ne, zwischen den drei Methoden, und die sollen sie verstanden haben. Okay, jetzt schauen wir uns nochmal ein Programm an. Das, glaube ich, kriegen wir noch alles durch, und dann 10 Minuten, dann müsst ihr es haben. Und dann machen wir die Prüfungen aus. Jo, also so schaut das Programm zur Simulation aus. Drei Dimensionen, ne, ist klar. Dann wird hier nochmal, das Programm ist natürlich alles von dem Buch entnommen. Das kann man sich von der, wenn man den Code hat, ne, ich habe das Buch gar gekauft, ich habe es nicht geklaut. Und dann kriegt man einen Code und dann kann man sich von dem Verlag bei Kreuter die ganzen Beispielprogramme, die im Buch drin sind, runterladen. Also ich habe nichts programmiert, ich habe die alle hergenommen und habe es dann übersetzt und die liegen auch im Studon vor, wenn Sie das dann einmal nachvollziehen möchten. Das ist auch, glaube ich, okay, wenn ich das an meine Studierenden weitergebe, das ist ja alles passwortgeschützt. So, da ist also die Wurzel definiert. So, wie schaut jetzt also so ein Partikel aus? So ein Partikel ist ein Strukt, ne, der hat eine bestimmte Masse. Und dann hat er eben eine Raumposition, eine Geschwindigkeit im Raum und eben auch die Kräfte wirken in die drei Raumrichtungen. Und dann muss ich, das werden wir dann nachher sehen, noch die alten Kräfte mir speichern für diese Geschwindigkeit. Warum? Weil wir haben ja irgendwo gesehen, dass immer n-1 nochmal der vorherige Schritt benötigt wird. Okay, so. Dann, also jetzt gehen wir Stück für Stück in diesen, tauchen wir in diesen Code da ein. Wir machen es uns einfach. Also Planetary Motion Code, wir werden 4 Planeten berechnen, die Sonne, die Erde, den Jupiter und einen Kometen. Also das Delta Time ist 0,015 wählen wir und wir starten von 0 bis 468,5, also das kann man durcheinander teilen, dann kann man sich halt ausrechnen, wie viel Zeitschritte das Ganze ausmacht. Da steckt jetzt nicht irgendwie Zeit tatsächlich in Sekunde oder was immer dahinter steckt. Auf jeden Fall sind es erstmal diskrete Schritte. Gut, okay. Dann werden wir also erst einmal eine Liste von Partikeln hier definieren. Dazu brauchen wir Speicher, also Size of Pi, ne, von so einem Partikel. Die Größe, 4 Stück brauchen wir davon. Und das ist dann ein Pointer auf Partikel. Und das ist unser P, unser Initialpointer. Okay. Dann werden wir die alle initialisieren. Init all data. Gehe ich da gleich mal vor. Das ist Init all data. Und die Sonne, die Erde, der Jupiter und der Komet. Und die kriegen dann halt irgendwelche Positionen. Die Sonne kriegt logischerweise überall die 0, weil die steht sozusagen im Zentrum. Wir erkennen also Galileo Galilei an. Und die Zeit davor, wo die Erde im Mittelpunkt steht, das nehmen wir nicht an. Okay, und dann rechnet man halt aus, wie, in welchem Verhältnis dazu zur Sonne eben diese Planeten da angeordnet sind. Und das gleiche auch für einen Kometen, der hat also auch einen initialen Startpunkt als Entfernung angegeben zur Sonne. So. Okay. Bevor ich Nee, war ja schon. Ja, genau. Init all data. So, und jetzt geht's los. Time Integration, 0 Time Delta bis Time End. Wir übergeben die Liste und um zu wissen bei dieser Funktion, wie viele Elemente in der Liste drin sind, müssen wir auch noch das Groß N übergeben. Dann geben wir das Ganze am Ende wieder frei. Okay, so. Dann brauchen wir auch die Energie, haben wir gesagt, ne, weil wir ein bisschen, wollen die Energie sozusagen als Makrozustand oder auch immer nochmal bestimmen. Und genau, wir wissen, dass die Energie, was ist sie, m halbe mal v Quadrat. Ne? Also bestimmen wir erst einmal zu jedem Partikel, haben wir auch die Geschwindigkeit, die Velocity, die holen wir uns hier raus und quadrieren die. Dann haben wir die Geschwindigkeit im Quadrat, ja, und dann wird die mit der Masse multipliziert und das Ganze mal ein halb und damit haben wir die Energie. Okay, und das machen wir hier für alle Dimensionen, für alle drei Raumdimensionen, deswegen müssen wir hier in der Schleife laufen. So, jetzt wenn wir lustig sind, könnten wir hier optional eben diese Energie mit ausdrucken. Das machen wir dann im Beispielcode nicht, sondern da werden nur die Positionen ausgedruckt, damit man sieht, wie sich die Planeten da bewegen. Okay, ja, und dann A. Moment mal. Ja, Compute Statistics. Wenn wir also die Statistik hier berechnen wollten. Schauen wir uns jetzt nochmal hin und her springen. Wir müssen jetzt wieder die. Integration, okay, ja. Gut, so jetzt müssen wir natürlich x, hier, genau, Compute x, Compute, eigentlich wäre es besser, die hier vorher zu bringen. Also wir berechnen erstmal die Kräfte und dann laufen wir in dieser Zeitschleife, Time ist gleich Time plus Delta Time, dann berechnen wir x, die neuen Positionen, wenn wir die neuen Positionen haben, können wir die neuen Kräfte berechnen, wenn wir die neuen Kräfte berechnet haben, können wir die neuen Geschwindigkeiten berechnen, dann haben wir die Geschwindigkeiten, dann können wir die Energie berechnen, wenn wir lustig sind, Compute Statistics und mit Output Results gehen wir die neuen Positionen raus. So, jetzt habe ich es. Okay, jetzt gehen wir zurück. Was macht er mit Update X? Ja, mit Update X, hier laufen wir durch die drei Raumdimensionen. Hier haben wir erstmal wieder die Beschleunigung, die wir berechnen. Das ist die Delta T. Achso, ja, genau. Das ist dieses A, weil wir haben ja vorhin in den Gleichungen, wenn Sie leider nochmal zurückspringen, 32, das machen wir jetzt mal. Ja, hier haben wir Delta T durch 2 MI gehabt. Ne? Das brauchen wir. Das ist jetzt, das nennen wir einfach mal A. Beziehungsweise, wir nennen es im Programm hier A. Also Masse mal Delta T. Dividiert oder mit multipliziert mit 1,5. Dieses A entspricht praktisch dem Delta T durch 2 M, was wir da hatten. Okay, und dann rechnen wir die neue Position aus, entsprechend 4a. Ja, da haben wir dann genau A, dieses A, mal der Kraft und der Geschwindigkeit. Und das multipliziert mit Position. Gibt die neue Position und die alten Kräfte, die merken wir uns. Okay. Und mit 4b bestimmen wir die neue Geschwindigkeit. Und damit haben wir alles. Compute X ist nichts anderes als Update von X über alle vier Partikel im Raum und Compute V ist nichts anderes als das Update von der Geschwindigkeit von allen vier Positionen. Also wenn Sie das im Detail dann da angucken, und wenn Sie sehen, dass der hier entspricht 4a und dass der entspricht 4b, ich glaube, wir haben ja 24, oder? Entspricht 4a, ne? Da hat man die alte Position plus die Geschwindigkeit mal Delta T plus das da hier. Okay. Genau. Das ist XT plus, plus ist gleich, das heißt, das XT steht ja schon mal da, das ist die alte Position, plus das Delta T mal eben mit der Geschwindigkeit und das andere war dieser Ausdruck mit der Kraft. Ne? Analog ist das dann für 4b und dann hurra, dann haben wir das eigentlich alles berechnet, dann sind alle, das hier ist das Time Integration nochmal aufgelistet, bestehend aus jeweils immer Berechnung der Kräfte. Wenn ich die Kräfte habe, kann ich die neuen Positionen berechnen. Aus den neuen Positionen berechne ich wieder die neuen Kräfte. Also das sind die Anfangskräfte. Und dann kann ich die Geschwindigkeit berechnen und so weiter. So grob verstanden, wie das funktioniert. Und wenn man das dann simuliert, kommt am Ende, da könnte ich jetzt noch die, da rechne ich genau mit Output Results. Drucke ich mir für die einzelnen, if once, am Anfang drücken wir die, F1, okay, der druckt das erste Mal die von der Sonne aus, weil es müssen alles Nullen sein, und dann werden hier jeweils von den einzelnen Partikeln immer die Positionen berechnet, ausgegeben. Okay, und wenn man das dann macht, kommt am Ende das hier raus. Und das will ich Ihnen jetzt nochmal kurz vorführen. Schön, da ist alles da. Den Knoblauch haben wir dann gespart. Das mache ich dann mit der Planetensimulation. Oh. Dann schauen wir mal rein in Main C, beziehungsweise Main C steht schon hier da. Das ist genau das Programmchen, jetzt konkret ausformuliert. Ja, Sie sehen Update X, Update V, Compute X, Compute V, Force Calculates und so weiter. Compute Forces, Compute Output Results, Time Integration, Init All Data und da unten, genau, sehen Sie nochmal das, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, die Definition. Kann man es lesen noch hinten? Naja, ich lese ein bisschen vor. Ja, immer, es entspricht dem Hauptprogramm, das, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Hier wird diese Liste definiert. Und okay, das ist nochmal zum Einlesen der, eine Datei, wo ich die ganzen Ergebnisse dann abspeichere, der Positionen für Sonne, Jupiter, Komet und so weiter. Und dann Init All Data. Und dann kommt das Time Integration und dann geht es halt los. Okay, und wir können das Ganze dann hier auch mal kurz laufen lassen. Dauert gar nicht so lange. So, hier müsste er weggehen. Ja, hübsch. Jetzt sieht man es auch in der letzten Reihe. Ne? Das ist das Programm, wenn ich es übersetze. Und dann gibt man das da hier aus. Und so weiter und so fort. Für die einzelnen Positionen. Das ist, glaube ich, die Position von der Sonne, die er ausgibt. Gleichzeitig hat er auch noch, hoffentlich, jetzt 11.34 Uhr, 2. Juli. Das ist genau jetzt. Ne? Auf die Uhr schauen. Die Daten für einen Kometen berechnet, für die Erde berechnet, für den Jupiter berechnet und für die Sonne berechnet. Und das Ganze habe ich dann mal, können wir mal kurz reingucken. Schauen wir mal beim Kometen rein. Ne? So sieht es dann aus. Also so eine Zahlenkolonne. Und was ich dann per Hand gemacht habe, ist, dass ich diese Zahlenkolonne von den vier Partikeln sozusagen hintereinander geschrieben habe in eine Datei Ergebnis.dat. Und die schauen wir uns jetzt gleich hier an, nämlich in Windows. Da gibt es auch einen Knoblauch, sofern ich es noch finde. Hier ist er. Und okay, das ist dieses Ergebnis.dat. Ja. Habe ich die alle zusammengefügt? Perfekt, das Ganze ist jetzt halt hier zweidimensional. Und da sieht man also nochmal die vier Objekte: die Sonne, die Erde, den Jupiter und hier den Kometen. Und das ist jetzt halt ganz einfach gemacht, klar. Ne? Jetzt könnten Sie natürlich die einzelnen Zeitschritte, die in dieser großen Datei da drin waren, hernehmen und die in ein Visualisierungsprogramm stecken. Und dann könnten Sie ein Video draus machen und dann würden Sie dann halt immer sehen, zu welchem Zeitpunkt wer wo ist. Dann könnten Sie sich das Ganze in einem Film angucken. Okay, das war jetzt mal so grob die dargestellt, wie so Molekulardynamik-Simulation läuft anhand von dieser Beispiel aus der Astrophysik und diesem Wallet-Algorithmus. Der Wallet-Algorithmus, den könnten Sie natürlich auch für andere Dinge überall, wo Sie die Newtonschen Bewegungsgleichungen als Ausgangspunkt für die Ausbreitung von Partikeln hernehmen, können Sie den ansetzen. Und ich habe es jetzt Ihnen halt hier gezeigt, was er so schön in dem Buch gemacht hat, für die Planetensimulation. Okay, damit sind wir also dann tatsächlich durch. Ich hatte ja wirklich ein, nicht, dass Sie denken, ich habe mich 4 Wochen erholt, ja, hatte Reha und so weiter. Ich war manchmal echt ganz schön platt, ich kann es Ihnen sagen. Also ich hatte es ja diesmal bequem, wollte ich sagen, am ganzen Juni keine Vorlesungen. Jetzt sind wir durch. Jetzt machen wir mal die Prüfungstermine aus, wenn es in Ihrem Sinne ist. Und nächste Woche spendiere ich die ganze Vorlesung dafür, um nochmal durch alle Kapitel durchzugehen und sie zu präparieren, was ich mir so vorstelle in der mündlichen Prüfung. Okay, gut.